Kennst du ihn? Und wie gut kennst du ihn? Was weißt du über ihn? Gottes Wille und unser Auftrag. Umso besser du eine Person kennst, umso eher verstehst du den Auftrag. Umso eher kannst du verstehen, was will der eigentlich von mir? Und genauso ist es mit Gott. Umso besser du ihn kennst, umso besser du weißt, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt, was für einen Charakter er hat, umso eher kannst du verstehen, was er möchte, was er sich wünscht von dir, was dein Auftrag ist. Eigentlich doch ganz einfach. Schau in die Bibel und du weißt, was Gott will. Aber dann auch wieder so schwierig. Es gibt Situationen, da weiß man überhaupt nicht, was Gott will. Und man hat das Gefühl, er sagt nichts. Ich würde so gerne tun, was er will, aber ich höre auch nichts. Da ist es doch wieder so schwierig zu wissen, was will Gott eigentlich, was soll ich tun? Gottes Wille war von Anfang an Schönheit, Kreativität, Leben, Gemeinschaft mit ihm, Beziehung zu ihm selbst, Freude, die Natur, Tiere, Pflanzen, die Menschen, Einzigartigkeit und Vielfalt, Freiheit. Das ist das, was er von Anfang an wollte. Und der Mensch, er sollte Teilhaber und Verwalter Ausführender sein. Ja, wir sind befähigt, bevollmächtigt und beauftragt. Wofür? Schauen wir in die Bibel, ganz am Anfang in Mose lesen wir den ersten Auftrag, den Gott erteilt. Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Unser Leben soll also Frucht bringen. Und das gilt immer in zweifacher Weise. Einmal in der Natur, so wie Gott sie geschaffen hat. Wir sollen dafür sorgen, dass Früchte hervorkommen. Aber auch in unserem Leben, auch im geistlichen Leben. Wir sollen diese Botschaft verkünden, Menschen zu ihm führen, Frucht bringen in der Welt. Wir sollen uns vermehren, wir sollen Familien gründen, Kinder bekommen, aber auch diese Botschaft den Menschen bringen und dadurch geistlich Kinder erzeugen. Die Erde bevölkern. Also die ganze Erde soll bevölkert werden von Menschen. Ja, von Menschen, die Gott kennen, ausbreiten auf der ganzen Erde. Macht euch die Erde untertan. Wir sollen sie also bewirtschaften. Gott hat diese Erde geschaffen und hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Und dann setzt er den Menschen hinein und sagt, du Mensch, du darfst dort gestalten. Du darfst verändern, was ich gemacht habe. Was ist das für ein Auftrag? Der allmächtige Gott schafft etwas Vollkommenes und erlaubt uns, das zu verändern, das zu beeinflussen, unsere Ideen einzubringen. Ist das nicht großartig, gigantisch, was er uns hier zutraut, sein Werk zu verändern? Und er gibt uns auch noch die Vollmacht dazu. Er gibt uns den Auftrag, tu das. Dafür setze ich dich in die Welt. Du darfst verändern. Wir sollen bewirtschaften, wir sollen diese Ressourcen nutzen. Und wir sind eingesetzt mit einer großen Verantwortung. Als das Volk Israel in Gefangenschaft war, wird dieser Auftrag fast identisch wiederholt. Also sie sind in Gefangenschaft und Gott sagt zu ihnen, suchet der Stadt Bestes, baut euch Häuser, bevölkert die Erde, betet für die Stadt. Also die äußeren Umstände, die ändern nichts an dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Der Auftrag bleibt bestehen. Wir haben vorhin das Vaterunser gebetet. Wie im Himmel, so auf Erden. Warum lehrt Jesus dieses Gebet? Warum sollen wir das beten? Im Himmel geschieht der Wille Gottes, auf der Erde nicht immer. Jeder von euch kann sich entscheiden, den Willen Gottes zu tun oder nicht zu tun. Aber wir sollen dafür beten, dass dieser Wille mehr und mehr geschieht, dass hier auf der Erde das geschieht, was im Himmel geschieht. Und wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Wille geschieht, dass es hier so wird wie im Himmel. Das ist sein Wunsch, aber es ist noch nicht so. Ich frage dich, was tust du dafür? Was tust du dafür, dass der Himmel auf die Erde kommt? Dass sein Wille geschieht auf dieser Erde, so wie er im Himmel geschieht? Im Psalm 115 heißt es, der Himmel ist des Herrn, die Erde aber den Menschen. Der Himmel ist des Herrn. Haben wir irgendeinen Einfluss auf den Himmel? Können wir irgendwas verändern? Nein, der Himmel ist des Herrn. Die Erde aber ist den Menschen. Haben wir Einfluss auf diese Erde? Allerdings. Wir haben einen großen Einfluss. Wir haben eine große Verantwortung, hier unseren Einfluss geltend zu machen und seinen Willen voranzubringen. Er will, dass wir beteiligt sind. Er will nicht einfach sagen, so, mein Wille geschieht. Nein, er will, dass du beteiligt bist an seinem Plan. Er will deine Beteiligung. Er will, dass du der Ausführende bist von dem, was er möchte. Im Psalm 8 heißt es, der Mensch ist wenig geringer gemacht als Gott. Gesetzt über alles, was er geschaffen hat und hat ihm Vollmacht gegeben. Also der allmächtige Gott sagt, du bist wenig geringer und du bist gesetzt über alles, was ich gemacht habe. Gott sagt, du darfst alles, was ich gemacht habe, verändern, gestalten, Verantwortung übernehmen. Du hast die Vollmacht dazu. Du hast Vollmacht dazu, Einfluss zu nehmen. Einfluss auf das, was Gott geschaffen hat, zu verändern. Schauen wir ins Neue Testament. Im Johannes 6, Vers 28 wird Jesus die Frage gestellt, was sollen wir tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Stellst du Gott diese Frage? Kommst du auch so mit dieser Frage und sagst, hey Gott, was soll ich tun, damit du zufrieden bist? Bei dieser Frage, glaube ich, steckt eigentlich Angst dahinter. Muss ich Gott zufriedenstellen? Gott ist zufrieden. Als er die Erde geschaffen hat, sagt er, sieh, es war sehr gut. Ein Ausdruck von Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe. Also muss ich Gott zufriedenstellen? Ist das mein Job? Oder ist das eher eine Angst? Huch, ich darf ja nichts falsch machen. Im Gegensatz dazu lesen wir, hier bin ich, sende mich. Oder sprich, dein Diener hört. Eine ganz andere Voraussetzung. Wenn ich einfach komme und sage, sprich, dein Diener hört, heißt es, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und ich will tun, was du mir sagst. Diese Voraussetzung ist das, was Gott sich wünscht. Einfach Vertrauen zu haben, ihm zu gehorchen und gerne zu tun. Und es ist nicht der Gehorsam. Denn Gehorsam hat sowas, da ist einer, der hat Macht und der sagt mir, was ich tun soll. Gott ist anders. Er möchte, dass du ihm vertraust und dass du gerne kommst und fragst, sag mir einfach, was ich tun soll und ich tue es gerne. Wie kommst du? Kommst du mit diesem Vertrauen? Traust du dich, diesen Satz zu sagen, sprich, dein Diener hört? oder bist du eher vorsichtig? Und das hat die Ursache darin, dass du ihn nicht wirklich kennst, dass du nicht wirklich vertraust. Denn wenn du ihm vertraust, wenn du weißt, dass er nur Gutes vorhat, mit dir, mit jedem einzelnen Menschen, immer, dann kannst du vertrauen und dann kannst du sagen, sag mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Jesu Antwort auf diese Frage ist, nur eins ist notwendig. Nur eins. Die Frage war, was sollen wir tun? Und jetzt sagt Jesus, nur eins. Nur eins ist notwendig. Ein einziges. Dass ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Also Jesus sollen wir glauben. Wir sollen Jesus vertrauen. Das, was Jesus uns sagt, das sollen wir tun. Das genügt, diesem Jesus nachzufolgen, zu vertrauen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also wenn wir das Leben von Jesus anschauen, erkennen wir Gott selbst. Wir sehen, wie Gott handelt, was ihn berührt, wo er eingreift, wo er Menschen konfrontiert, wo er Menschen liebt, wo er Menschen heilt. All das, was er getan hat. Darin erkennen wir den Willen Gottes in dem Leben Jesu. Wir sollen ihm vertrauen, ihm folgen, weil seine Worte Wahrheit sind. Sie haben immer noch Bestand und sind immer noch gültig, egal wie lange es her ist. Ihm sollen wir vertrauen und seinen Auftrag annehmen und tun. Jesus sagt im Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist schon wieder ein Riesenauftrag. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich in diese Welt. Jesus kam als Retter und Erlöser. Wir müssen jetzt nicht die Welt retten, nicht die Menschen retten, aber wir sollen sie zu diesem Retter führen. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. Sehen die anderen Menschen in deinem Leben den Vater? Lebst du so, dass Gott sichtbar wird in deinem Leben? Jesus kam, um Gefangenen die Freiheit zu bringen. Sorgst du dafür, dass Menschen in Freiheit kommen? Aus ihrer Gefangenschaft in die Freiheit Gottes kommen? Er kam, um Blinde sollen sehen. Sorgst du dafür, dass Blinde sehen? Körperlich Blinde heil werden? Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn erkennen? Er ist gekommen, um Zerschlagene in die Freiheit zu senden. Zeigt sich das in deinem Leben? Die Liebe des Vaters sollte offenbar werden durch Jesus. Wie ist es in deinem Leben? Wird dort die Liebe des Vaters offenbar? Oder hast du selbst ein Loch, das erst gefüllt werden muss? Und ich glaube, jeder hat dieses Loch in sich, wo er eine Sehnsucht hat, wo ihm etwas fehlt, wo er auf der Suche ist. Aber das kann nur gefüllt werden mit der Liebe des Vaters. Und erst wenn du gefüllt bist, kann diese Liebe fließen. Und dann ist es nicht der Druck, du musst. Nein, dann fließt diese Liebe. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, uns füllen zu lassen, immer und immer wieder neu, damit wir diese Liebe weitergeben können. Nicht aus uns heraus, nicht aus mir. Ich kriege das nicht hin. Aber wenn ich gefüllt bin, gefüllt mit der Liebe des Vaters, dann geht es. Jesus hat den Missionsauftrag gegeben. Geht hin in alle Welt. Gehst du hin, verkündigst du das Wort, da wo du bist, da wo du arbeitest, beim Einkaufen, im Garten, mit dem Nachbarn. Das ist unser Auftrag. Aber er geht noch weiter. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt Tote auf. Das lassen wir immer ganz gern weg. Aber das ist ein Auftrag. Wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Das ist ganz schön eine große Herausforderung. Wir sollen die Kranken heilen. Wir sollen Dämonen austreiben. Wir sollen Tote auferwecken. Aber es steht so da. Es ist ein Auftrag. Ihr werdet die Dinge tun, die ich getan habe. Und größere Dinge tun. Ich weiß nicht, wer von euch größere Dinge schon getan hat wie Jesus. Und wenn Jesus das nicht selbst getan hätte, dann wäre das echt eine ganz schöne Anmaßung zu sagen, ich tue größere Dinge wie Jesus. Aber Jesus selbst hat uns diesen Auftrag gegeben, größere Dinge zu tun. Wie soll das gehen? Wie soll ich größere Dinge tun als Jesus selbst? Gottes Wort sollen wir verkünden in Wort und in Tat, in dem, was wir tun, in dem, was wir sagen. Wir sollen die Menschen lieben, wie er sie geliebt hat und wie er ihnen begegnet ist. Auch einem Petrus, obwohl er gewusst hat, hey, der wird mich verleugnen. Er ist ihm mit Achtung und mit Wertschätzung begegnet, selbst Judas. Er hat gewusst, er wird ihn verraten. Wie ist er ihm begegnet? Mit Achtung und mit Wertschätzung. Unglaublich. Und Wunder und Heilungen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken? Da lesen wir lieber schnell drüber. Wir wissen überhaupt nicht, wie es geht. Und wir haben es wahrscheinlich kaum erlebt. Wie können wir also diesen gigantischen Auftrag erfüllen? Gibt es was, was uns dabei hilft? Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, hat er gesagt, er gab ihnen Vollmacht. Ich glaube, das ist das Erste, was wir begreifen müssen. Wir haben Vollmacht von ihm bekommen. Vollmacht, das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Vollmacht durch den Heiligen Geist. Wenn du Jesus folgst, hast du den Heiligen Geist. Kann der Heilige Geist größere Dinge tun als Jesus? Ja, klar. Kann der Heilige Geist durch dich größere Dinge tun? Ja, kann er. Die Frage ist, gibst du ihm den Raum? Gehst du ein Risiko ein? Das ist die Frage. Gehst du das Risiko ein und gibst dem Heiligen Geist den Raum, wirklich zu wirken? Betet ohne Unterlass. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das ist so ein Anspruch, den wir erst erfüllen müssen, 24 Stunden lang auf den Knien zu sein und zu beten. Aber das steht da nicht. Betet ohne Unterlass heißt, wir haben es so nötig, diese Verbindung zu Gott zu haben. Und zwar am besten 24 Stunden. Wir haben das so nötig, weil wir nicht aus uns heraus all diese Dinge tun, sondern nur in der Verbindung mit Gott selbst. Mit ihm können wir das tun. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir diese Verbindung halten. So oft und so lange wie möglich. Mir gelingt es auch nicht immer. Und ich merke so, wenn ich in der Arbeit bin, ist das manchmal ganz weg. Aber ich will mich daran erinnern und sagen, ja, ich brauche dich. Egal wo ich bin, wo ich stehe, wo ich gehe, ich will immer wieder die Verbindung suchen. Sage Dank alle Zeit für alles. Auch eine Herausforderung. Alle Zeit dankbar sein. Aber geht es uns eigentlich nicht so gut? Geht es uns eigentlich nicht wirklich so gut, dass wir immer einen Grund haben, Danke zu sagen? Wir leben in einem sehr reichen Land. Und wenn wir uns mit denen vergleichen, denen es schlechter geht, fallen uns viele Dinge ein, wofür wir Danke sagen können. Aber manchmal wird es ganz schön verkehrt verstanden. Da ist jemand krank und dann wird ihm gesagt, du musst dankbar sein. Aber steht das da? Muss ich dankbar sein für Krankheit, für Leid, für Not und Schmerzen? Wir sollen dankbar sein für das, was Gott uns gibt. Nämlich alles, was gut und vollkommen ist. Ist Krankheit, Leid und Not gut? Nein. Alles, was gut ist, kommt von Gott. Und dafür sage ich Danke. Und wenn ich krank bin, muss ich nicht dankbar sein, dass ich krank bin. Manchmal wendet das Gott zum Guten. Also er macht was daraus, dass ich was lerne. Dafür kann ich dankbar sein. Aber ich muss nicht dankbar sein, weil ich Schmerzen habe oder weil ich krank bin. Das wäre falsch verstanden. Aber ein dankbares Herz zu haben, das ist gut und das ist notwendig. Dem Heiligen Geist wirklich Raum zu geben in unserem Leben, das fordert manchmal ein Risiko. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, ein Risiko einzugehen, denn der Heilige Geist sagt nicht immer vorher, was er tun will. Du weißt vielleicht oder hast eine Ahnung, ah ja, das wäre vielleicht ganz gut, aber es ist nicht sicher. Und du musst ein Risiko eingehen, damit der Heilige Geist weiter wirken kann. Du musst vertrauen. Und nur mit diesem Vertrauen gibst du ihm den Raum, wirklich zu wirken. Sei dir also bewusst, wer du bist. Du bist nun nicht mehr Sklave, sondern Knecht. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, was ist jetzt ein Knecht? Ein Sklave war jemand, der musste eine Schuld abarbeiten. Und wenn diese Schuld abgearbeitet war, dann war er wieder frei. Und dann hat er sagen können, ich bleibe aber freiwillig bei dem, da finde ich es gut, da geht es mir gut. Dann war er nicht mehr Sklave, sondern Knecht. Er ist also aufgestiegen, er ist freiwillig dageblieben. Auch Mose und Paulus werden als Knecht bezeichnet. Jesus selbst wird als Knecht des Herrn bezeichnet. Aber es ist noch besser. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Freund. Freund Jesu. Du Mensch bist ein Freund des allmächtigen Gottes. Da gibt es einen allmächtigen Gott, der will dich zum Freund haben. Der will eine Freundschaft mit dir haben. Und Jesus selbst sagt, ich lasse mein Leben für meine Freunde. Also für dich, weil du Freund Gottes bist. Aber Jesus sagt noch mehr. Du bist nicht nur ein Freund, sondern du bist jetzt ein Kind. Du bist adoptiert von diesem einzigartigen Gott. Du bist ein Kind Gottes. Nicht irgendjemand. Ein Königskind, ein Kind des Königs, mit allen Rechten, mit allem, was dazugehört. Ein Königskind. Du bist also nicht mehr in der Knechtschaft des Gesetzes, sondern in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, zu Gott und dem Heiligen Geist. Und diese Beziehung, die ist notwendig, die brauchen wir. Und dort finden wir die eigentliche Erfüllung aller Sehnsüchte in unserem Leben. Wir suchen oft an den falschen Stellen, aber eigentlich gibt es nur da. Nur da wird diese Sehnsucht wirklich gestillt. Und weil du Kind bist, bist du auch ein Erbe Christi. Du erbst ewiges Leben. Du erbst das, was Jesus hinterlassen hat. All das gehört dir, weil du ein vollwertiges Mitglied
der Familie Gottes bist. Und es gibt ein Pfand dafür, den Heiligen Geist. Sozusagen eine Sicherheit, eine Bürgschaft für dich, damit du weißt, das ist wirklich so. Deswegen ist der Heilige Geist in dir, der in dir wirkt, der dir das ermöglicht, das zu tun, was er dir beauftragt hat. Und nur dadurch können wir tun, was er tat. Nur durch den Heiligen Geist ist es möglich, nicht aus uns heraus. Nur durch den Heiligen Geist, der in uns ist, können wir die Dinge tun, die Jesus getan hat, und größere. Was heißt das jetzt für uns? Komm also nicht als Sklave. Sklaven betteln. Die haben nichts, die können nur betteln. Komm nicht als Sklave und bettel. Überleg mal, wie du betest. Jesus, segne diesen Menschen. Du bist berufen zu segnen. Ich segne dich. Du bist berufen zu segnen. Du musst nicht Jesus bitten. Nein, du bist berufen und bevollmächtigt, Menschen zu segnen, ein Segen zu sein. Komm als Königskind. Das ist eine Frage der Haltung. Du musst nicht betteln, sondern du hast Vollmacht, Menschen zu segnen. Wir haben im Hauskreis von Indien gehört, wo Kinderheime geschlossen wurden. Und dann geht es darum, wir sollen dafür beten. Und dann ist die Frage, wie soll ich denn jetzt beten? Was uns immer einfällt ist, wir bitten, wir bitten, wir bitten, wir bitten. Vielleicht sollten wir einfach mal fragen, Gott, wie soll ich beten? Was möchtest du, dass ich in diesem Fall bete? Und ich habe Gott gefragt, ich möchte gern ein Gebet des Glaubens sprechen. 20 Kinderheime wurden geschlossen. Und dann hat Gott gesagt, bete dafür, dass für jedes Kinderheim, das geschlossen wurde, 2 wieder eröffnet werden. Boah, das ist ein Gebet des Glaubens. Da brauche ich Glauben, um das auszusprechen und zu sagen, ja, und ich bete jetzt dafür, dass 2 Kinderheime eröffnet werden. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Aber es ist ein Gebet des Glaubens. Es ist nicht nur ein Bitten und Betteln. Handle im Glauben. Vertraue dem Wort Gottes wirklich, so wie es da steht. Dass Gott tut, was er zugesagt hat. Und vielleicht hast du schon manches Gebet gesprochen und es ist nichts passiert. Und vielleicht hast du es aufgegeben, mutig zu beten. Als meine Schwester so krank war, habe ich auch viel gebetet. Und ich habe echt geglaubt und ich habe gehofft und ich war voller Zuversicht, dass sie wieder gesund wird. Und sie ist nicht gesund geworden, sie ist gestorben. Schmeiße ich jetzt meinen Glauben über Bord, weil ich nicht erlebe, was in seinem Wort steht? Oder bete ich jetzt nicht mehr so? Oder lasse ich das Gebet ganz weg? Ich habe in meinen Gebeten immer viel mit Anbetung hineingelegt. Und nach dem Tod meiner Schwester ging es nicht mehr. Ich konnte es nicht. Ich konnte Gott nicht anbeten. Aber ich habe es ihm einfach gesagt. Und gesagt, Herr, ich weiß, du bist immer noch der gleiche wie vorher. Es hat sich nur bei mir was verändert, bei dir nicht. Aber ich kann dich nicht anbeten. Es geht einfach nicht. Ich war einfach ehrlich vor Gott. Und irgendwann ging es wieder. Irgendwann habe ich wieder angefangen, Gott anzubeten. Weil mir einfach bewusst wurde, Gott ist immer noch der gleiche. Und sein Wort ist immer noch wahr. Mein Gebet ist nicht erhört worden. Und das Gebet vieler wahrscheinlich. Aber ich vertraue darauf, dass er ein Gott der Liebe ist. Dass er allmächtig ist und gnädig und barmherzig. Auch wenn ich es nicht verstehe, wenn ich nicht kapiere, warum er nicht eingreift, warum er Not nicht lindert, warum er Menschen nicht sofort heilt. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe auch gemerkt, Gottes Gedanken sind wirklich höher als meine. Und ich kann nicht verstehen, warum Gott manchmal so handelt und manchmal so. Ich muss mein Recht aufgeben, Gott zu verstehen. Und ich muss es ihm überlassen, was er tut. Was er daraus macht, ich habe es nicht in der Hand. Also lass dich nicht entmutigen, wenn dein Gebet nicht erhört wird. Wenn scheinbar nichts geschieht. Und wenn du manchmal zweifelst, ob dieser Gott überhaupt da ist, ob er lebt, ob er eingreift, ob das stimmt, was da steht, das ist die Wahrheit. Es ist und bleibt die Wahrheit. Ob dein Gebet erhört wird oder nicht, macht keinen Unterschied. Gottes Wort ist die Wahrheit. Sprich also weiterhin die Verheißungen Gottes aus, über deinem Leben, über dem Leben von anderen Menschen. Ermutige sie und geh ein Risiko ein. Geh ein Risiko ein in deinem Gebet. Sprich ein Gebet, das Glauben erfordert. Fordere dich selber heraus, wirklich mutig zu beten und zu vertrauen, dass Gott eingreift, dass er wirkt. Und wenn er es nicht tut, dann leg es ihm hin. Dann sei ehrlich. Sag ihm, wie es dir geht, was du denkst, was du fühlst. Und wenn du enttäuscht bist, dann sag es ihm. Und wenn du wütend bist, dann sag es ihm. Er hält es aus. Er hat kein Problem damit. Wir haben da manchmal ein Problem, aber Gott nicht. Im Gegenteil, das ist genau das, was er will. Nämlich die Beziehung, die du zu ihm hast. Und für Gott ist nicht das Ergebnis das Entscheidende, sondern das, was in deinem Herzen ist. Das Vertrauen auf ihn. Glaube und Hoffnung. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Es geht um einen Wettlauf, wo Jungs gegeneinander antreten, ein Wettrennen gegeneinander. An dem Rand stehen die Väter und jubeln ihre Söhne an. Und unter ihnen ist ein Junge, der gut trainiert hat, der meint, er könnte das Rennen eigentlich doch gewinnen. Und sie laufen also los und alle strengen sich an und dieser eine Junge ganz besonders. Aber indem er sich so anstrengt, stolpert er und fliegt hin. Das ist peinlich. Und jetzt liegt er da und denkt sich, was mache ich nur? Irgendwie sucht er den Blick zu seinem Vater in der Menge und er findet ihn und er sieht in den Augen des Vaters, steh auf und gewinne das Rennen. Er nimmt seine Kraft zusammen, steht auf und rennt wieder los. Und er gibt alles, was er noch geben kann, holt also auf, kommt wieder ran, überholt die Letzten wieder. Aber indem er sich so anstrengt, stolpert er wieder und fliegt wieder hin. Super peinlich. Wäre ich bloß nicht weitergelaufen. Hätte ich bloß nie angefangen zu rennen. Aber in seinem Denken merkt er doch wieder, wo ist mein Vater? Und er sucht diesen Blick des Vaters. Und wieder sieht er in diesem Blick des Vaters, steh auf und gewinne das Rennen. Mühsam rafft er sich auf. Und er packt es nochmal und er rennt wieder los. Und er gibt wieder alles und kommt wirklich an die Letzten heran. Aber indem er sich so anstrengt, stürzt er wieder. Jetzt ist er am Boden. Jetzt würde er am liebsten im Erdboden versinken, weil sowas von peinlich, das kann er gar nicht verstehen. Aber indem er so in diesem Matsch liegt, erinnert er sich wieder an seinen Vater und schaut und er sieht wieder diesen Blick. Steh auf und gewinne das Rennen. Einen Moment überlegt er und dann rafft er sich doch auf. Aber diesmal ist es echt mühsam. Und er kommt nur schwer auf die Beine und läuft nur langsam los. Und er fängt langsam an, wieder schneller zu werden, aber das Rennen ist längst vorbei. Der Sieger steht schon fest und der Jubelschrei, der verhallt schon wieder. Aber er läuft weiter. Erst langsam, dann schneller. Und er läuft bis über die Ziellinie. Und der Jubel, den er bekommt, der ist fast noch größer wie der Sieger. Warum? Weil er nicht aufgegeben hat. Weil er nicht aufgegeben hat, trotz Niederlagen. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr nicht aufhört, zu vertrauen, zu glauben, mutig zu beten, weil wir einen großen Gott haben, der große Dinge tun möchte, auch durch dich. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du so ein gnädiger und barmherziger Gott bist und dass wir dir vertrauen dürfen und dass du immer dasselbe bist, gestern, heute und auch morgen. Und du kennst die Herzen. Du weißt um jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst die Enttäuschungen, die Verletzungen, all das, was in den Herzen noch schlummert. Und wir bringen das jetzt vor dich und wir legen es dir hin, dass du Heilung schaffst und dass du deine Liebe ausgießt in die Herzen eines jeden Einzelnen, damit diese Liebe wirklich fließen kann. Und damit wir die Dinge tun können, die du möchtest. Wir wollen dich erheben, wir wollen dich anbeten und dich ehren. Amen.